Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Hallo, herzlich willkommen in die Runde. Heute endlich wieder ein toller Gast bei uns, Lulu Reinhardt. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, was gibt es denn über dich zu sagen? Also wir haben hier einmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, einen der begnadetsten Gitarristen. Und das Schöne ist, du kommst sogar noch aus der Region. Deswegen aus Koblenz, genau. Ich habe eben gehört, Kamp-Ornhofen, bist du gebürtig, also quasi ums Eck als Moselaner.
Kemperhofener.
Kemperhofener, so rum.
An der Mosel.
An der Mosel, ja, das ist ja quasi Steinwurfweite von Koblenz entfernt, ja.
Kemperhof sind wir alle gebaut.
Ja. Ja, erzähl doch mal ein bisschen von dir, vielleicht auch von deiner Familie, deinen Wurzeln. Was hat dich zum Gitarrespielen oder zum Musizieren im Allgemeinen gebracht?
Das finde ich ja genau, das ist schon so der spannendste Punkt, direkt vorweg, ne? Weil ist man quasi vererbter Gitarrist, also man muss quasi Gitarre spielen?
Nee,
oder
gar nicht.
Durftest du auch Trompete spielen?
Ich hätte alles spielen können, auch Geige oder andere Instrumente. Mein Vater war ja Musiker gewesen mit seinen Brüdern schon in den 50er, 60er Jahren. Mhm. Also es fing alles an mit Zirkus Reinhardt, Varieté Reinhardt.
Wann?
Direkt nach dem Krieg.
Okay.
Mein Vater und seine neun Geschwister waren alles Musiker, Akrobaten.
Krass.
Und in diesem Varieté war es halt so gewesen, dass jeder jedes Instrument spielen musste.
Nee.
Können. Also mein Vater konnte Schlagzeug spielen, Bass, Akkordeon, außer Geige. Geige konnte er nicht, aber mein Großvater. So, wenn jemand auf dem Trapez ist, zum Beispiel, muss der andere seinen Job übernehmen. Mhm. Das war wahrscheinlich vorher der Schlagzeuger, ne? Mhm. Und die Schwestern haben dann auch Seiltanz gemacht und so, ne? Das war sehr interessant. Diese Varieté ging bis 1955, als mein Großvater gestorben ist. Den habe ich leider nicht kennengelernt. Und dann haben die das beendet.
Dann war ja die Geige weg.
Da war die Geige weg,
genau. Ja.
Genau. Und bei mir war es halt so, man muss so sehen, ich habe 8 Geschwister, sorry, und bin der Einzige, der spielt. Ich habe 5 Schwestern,
ach Quatsch.
Da macht keiner Musik, die können alle gut tanzen.
Ja.
Und 2 Brüder, die können gut singen, aber die wollen nicht. Die wollen nicht auf die Bühne. Das ist halt eine Sache der Leidenschaft. Es ist kein Druck dahinter, gar nichts. Und als ich 5 Jahre war, also 1966, stand in jeder Ecke eine Gitarre oder Akkordeon. Mein Vater hat meistens Akkordeon und Gitarre gespielt, auch Bass.
Ja.
So, und ich war halt so Typ gewesen, also meine Mutter erzählt mir das immer, die hat gesagt, du warst genauso wie der Grisou, der Feuerwehrmann. Dieser kleine Drache, der unbedingt Feuerwehrmann werden wollte. Und ich wollte unbedingt Gitarre spielen.
Wahnsinn.
Ich war so süchtig danach gewesen, dass ich manchmal meinen Vater geweckt habe, morgens um 7 Uhr.
Nee.
Wenn der dann am Wochenende mal nach Hause kam, die haben dann mal eine gebechert, ne?
Ja.
Oder Musik gemacht.
Ja.
Und
Spiel,
aber Musik. Ich sage, hallo, aufstehen, da liegt es, hau ab. Ja, und das, wie gesagt, auf diese Frage hin, das muss nicht jeder spielen.
Nee.
Bei uns, das ist... Ich habe Cousins, zum Beispiel Mike Reinhardt, Django Reinhardt, das sind ja alles Brüder, Bavo Reinhardt, Sascha Moro. Das sind 5 Brüder, die alle spielen.
Mhm.
Das ist aber eine Ausnahme.
Okay.
Und in mancher Familie hast du nur einen oder 2. Also ist kein Zwang dahinter.
Gut. Aber es ist euch schon so in die DNA gelegt worden, zu musizieren oder künstlerisch tätig zu sein.
Wir lieben
oder?
Halt Musik. Ja, ja. Wir sind die, auch Roma, wir lieben Musik. Es gibt auch eine Geschichte, dass über hunderte von Jahren die Familie schon Musiker sind.
Mhm.
Wie wir schon, als wir nach Deutschland kamen, vor 600 Jahren.
Ja.
Krass. Muss man sich mal vorstellen, 600 Jahre.
Wer hat das überliefert? Das ist ja Wahnsinn. Also, dass man überhaupt
das ist alles niedergeschrieben.
Das ist Wahnsinn.
Das ist alles niedergeschrieben. Also wir sind 1407 entdeckt worden in Hildesheim. Da ist eine 40-köpfige Gruppe entdeckt worden, die halt dunkel waren.
Ja.
Wir kamen ja aus, wie gesagt, wir stammen ja aus Indien, das ist ja bewiesen.
Mhm.
Wir sind keine Inder, aber wir stammen aus Indien, sind vor 1100 Jahren aus Indien ausgewandert.
Das wusste ich gar nicht.
Über Persien, Ägypten, Armenien in Armenien haben sich, sind den Roma getrennt. Die Sinti sind über Russland, Weißrussland, Ukraine, Polen nach Deutschland.
Okay.
Das sind wir. Und die Roma sind in den Balkan.
Hm. Ah, okay.
Da gab es eine dritte Gruppe, die haben sich gebildet zwischen Sinti und Roma. Die sind dann von Armenien nach Marokko und über die Straße von Gibraltar nach Spanien. Das sind die Gitanos.
Ah, ich finde genau. Also
aber wir haben alle die gleiche Wurzel. Wenn du zurückgehst, also, kommen wir alle aus Indien.
Ich finde aber genau das macht es auch so besonders irgendwie musikalisch und kulturell. Ne? Du merkst ja einfach, wie viel anders diese Musik ist, die du machst. Und da kommen wir so ein bisschen zum Kern wahrscheinlich. Weil ich meine, man kommt ja bei dir nicht drum rum, den Familiennamen Reinhard zu nennen.
Natürlich, weil bin ich auch stolz drauf.
So, genau.
Da bin ich stolz drauf.
Ich sag mir jetzt, unsere Zeitrechnung beginnt ja dann quasi mit Django in Frankreich.
Ja.
Vielleicht können wir da einen Schwenk machen, weil das müssen wir einmal kurz mitnehmen, bevor wir auf deine Person...
Absolut, Django ist der absolute Vorreiter.
Ist ein Wahnsinn, ne, was er gemacht hat.
Das war dein Onkel, ne?
Ich sage immer so, es ist immer schwer zu erklären, ich sage immer so, wir kommen aus einer Familie.
Ja, okay.
Die Familie Reinhardt ist riesengroß. Mhm. Django Reinhardts Familie kam ja ursprünglich aus Heidelberg. Mhm. Die sind dann nach Belgien, da ist Django geboren. Die Reinhardts in Deutschland auch früher waren eigentlich alle verwandt.
Mhm. Ne? Ja.
Um ein paar Ecken und
ja,
so. Und deswegen sage ich schon, dass wir verwandt sind. Wie genau, weiß man jetzt nicht.
Ja.
Ist auch nicht so wichtig. Ja, wir sind beide echte Reinhards, wir sind beide Sinti und das ist wichtig.
Mhm.
Und wir haben ihn, gerade die Koblenzer Reinhards, wir sind, glaube ich, die größte Reinhard-Familie in Deutschland aus Koblenz.
Ja.
Wir haben den immer sehr gewürdigt, Django Reinhardt. Mhm. Wir haben auch seine Musik gespielt, zum Beispiel mein Cousin Mike Reinhardt, es gab das Mike Reinhardt Sextett, 1973 gegründet, da hat mein Vater gespielt, habe ich auch später gespielt. Mike hat als 10-Jähriger schon gespielt wie Django Reinhardt. Nicht so gut, aber so wie Django.
Ja. Vom Stil her?
Ja, Mike war ein Wunderkind gewesen.
Wie würdest du den Stil von Django beziffern? Also es war ja schon, klar, Sinti, aber war auch
Jazz
irgendwie was übernommen hat. So
ich sage immer Gypsy Swing.
Okay. Ja,
also
okay.
Gypsy Jazz ist immer so eine Sache. Also heute nennen sie es oft Gypsy Jazz. Das ist mir zu modern.
Mhm.
So modern hat Django nicht gespielt, wenn er Swing gespielt hat.
Ja.
Am Ende hat Django ja auch E-Gitarre gespielt.
Ja, genau.
Da hat er gespielt, da denkst du, das wäre heute Pat Metheny.
Okay.
Oder Scorfield.
Ja.
Django hat dann so modern gespielt. Entschuldigung. Das ist aber so passiert.
Hast du entwickelt.
Durch Zufall. Django hat mal irgendwo ein Konzert gehabt, da war der Hals abgebrochen von der Gitarre und da hat ihm jemand eine E-Gitarre in die Hand gedrückt.
Quatsch.
Und der hat noch nie E-Gitarre gespielt. Und der hat noch nie mit einem Verstärker gespielt.
Wahnsinn. Das ist ja ein anderes Gefühl. Das ist ja schon
plötzlich, kannst du vorstellen, du spielst mit deiner Band auf einer Bühne und ganz vorne steht nur ein Mikrofon, was alles abnimmt.
Ja.
Der vorne sitzt, der ist halt der Solo-Gitarrist und die anderen sitzen hinten. Und das war halt in dieser Zeit so gewesen. Oder gar keine Mikros, in den 30ern oder so.
Ja, ja.
Und plötzlich hast du da so eine E-Gitarre.
Plötzlich kannst du laut sein.
Und einen Verstärker.
Ja.
Und der Django hat sich dann erschrocken. Wow, wie laut ist das denn? Da hat der Typ gesagt, es geht noch lauter. Ne? Und so fing das beim Django. Dann wurde er moderner. Ne? Das war Ende 40er, Anfang 50er.
Aber das ist
er 53 schon gestorben.
Ja, ne? Aber ist doch völlig verrückt, wie sich dass so ein Instrument, also wie viel Einfluss oder Einflussnahme auch ein Instrument auf den Künstler hat und alles mögliche, also Kultur, Band natürlich und so, andere Musiker. Und
du kannst ein Instrument immer anders klingen lassen, ist egal, wenn du verschiedene Kulturen hast. Ne?
Ja.
Wenn jetzt ein Schweizer an der Jazzgitarre geht, nichts gegen Schweizer, um Gottes Willen, der spielt dann seinen Jazz, wenn dann ein Sinti oder ein Roma oder ein Spanier oder egal wo er herkommt, da rangeht, da hörst du die Kultur raus.
Mhm.
Ja, das ist verrückt, und bei uns ist das halt so, du hörst bei uns, was ich immer sage, auch von mir, du hörst Indien raus.
Mhm.
Ich habe ja 2017 eine CD aufgenommen in Indien, Gypsy Meets India.
Okay.
Die hat auch den Deutschen Schallplattenpreis gewonnen 2019.
Ach ja.
Die kennt ihr nicht, die CD. Ich gebe euch
eine.
Ich habe eine zufällig dabei.
Geil.
Sehr interessant. Und dann war ich in Kalkutta gewesen 10 Tage und habe dann 2 Tage eine CD aufgenommen. Und der Debashish Bhattacharya, das ist der weltbeste Hindustan-Slide-Gitarrist.
Mhm.
Der hat eine Gitarre,
wie
so eine American-Steel-Gitarre.
Ja.
Und
man zieht
der hat mit John McLaughlin gespielt, der hat mit Chuck D gespielt. Und Debashish sagte mir, Lulu, du bist ein Inder. hat er gesagt. Er sagte mir, wie du spielst. Ja. Das ist typisch indisch, sagt er.
Ja,
so viele indische Elemente.
Aber dann ist es ja auch wieder irgendwie, schließt sich ja der Kreis, ne?
Das meine ich damit. Wenn man zum Beispiel Flamenco hört.
Ja.
Flamenco, hörst du Arabisch. Diese ganzen arabischen Elemente, indisch, alles hörst du da raus im Flamenco. Und ich denke, wenn du Django hörst, wenn du Django richtig zuhörst, und ich kenne Django sehr gut.
Ja, gut.
Also wirklich. Und ich habe so einen großen Respekt vor Django, dass ich gesagt habe, ich will keine Kopie sein von Django Reinhardt. Ich finde das immer grausam. Ich kenne tausende von Gitarristen, die so spielen wollen wie Django. Mhm.
Ja.
Und es kann aber keiner so spielen. Weißt du, erstmal nicht nur, weil er die Behinderung hatte mit den Fingern, die ganze linke Seite verbrannt war. Nein, jeder hat ja seine Sprache.
So. Ne?
Wenn du ein eigenes, ich vergleiche das immer, wenn ich ein eigenes Stück komponiere, ist es meine Sprache, Stück, was ich spiele, mit meinen ganzen Phrasierungen und alles drum und dran. Und für jemanden das nachzuspielen, ist immer schwierig.
Natürlich.
Ein Stück nach. Es ist eigentlich das Leichteste, Covermusik zu machen, also nachzuspielen, ist sehr leicht, aber du kommst nie an dem Original ran. Nie. Nee. Weil er seine Geschichte erzählt, mit seinen Phrasierungen und alles. Und deswegen sage ich immer, es gibt hunderte von Supergitarristen und ich kenne viele und ich bewundere die alle, Stochel, Rosenberg, Birelli, Lacrène und, wie alle, wie die heißen. Geniale Gitarristen auf ihre Art, aber keiner kann eine Note spielen wie Django. Nicht einer.
Aber das ist ja auch genau das, was du sagst.
Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Ich weiß genau, und das ist es ja auch, wenn du sagst Sprache, dass das ist ja so beeindruckend, wenn man dann weiß, dass er ja auch zum Beispiel keine Noten lesen konnte.
Ja.
Und das ist aber so.
So, das sollte man gar nicht einfach so jetzt mit einem Beisatz erwähnen. Ich finde das eigentlich so mit dieses spannendste Thema. Das ist ja ein autodidaktisches Lernen. Du bekommst ein Instrument in die Hand als kleiner Pimpf, ne?
Ja, und fängst dann kleiner,
an,
genau.
So, und fängst dann an zu lernen von den Großen, ne? Und guckst dir das dann was ab. Aber du hast das eben, bevor wir jetzt mit dem Podcast begonnen haben, hast du so ein paar Anekdoten erzählt und das fand ich so spannend, dass man, also jetzt, du kannst Noten, so hast du ja gesagt, einigermaßen. Ne?
Nee,
und
Noten kann ich gar nicht.
Gar nicht sogar.
Ich habe mich damit beschäftigt, ich kann Akkorde lesen.
Ja, okay. Ja,
einzelne Noten gar nicht.
Ja, es ist, also finde ich total interessant, ne? Weil also... Ich habe auch ein Instrument gelernt in meiner Jugend, das war Klavier und das war so dieses klassische mechanische Lernen. Ne? Okay. Du hast jetzt ein C, dann spielst du ein C auf der Tastatur und dann kommt was anderes dazu und dann nimmst du die zweite Hand.
Genau, aber du spielst halt dann vom Blatt.
So, genau.
Und du spielst die einzelnen Noten.
Richtig.
Und denke ich, wenn du das jetzt auswendig spielst, spielst du das anders.
Natürlich, genau. Ja. Und so, das
kommt
ist
da mehr, wahrscheinlich mehr Gefühl rein und alles in die Noten.
Das ist der
spielst du
als
Staccato diese Noten runter. Ne? Mhm.
Genau.
Und deswegen bewundere ich auch immer, ich habe ja auch ein Duo mit Julia Lonsgaia, Gypsy meets Classic.
Richtig. Da greifst du ein bisschen vorweg. Von dem Album habe ich nämlich meinen Titel für nachher ausgewählt.
Ja, ja. Und Julia singt sehr schön, spielt super Klassikgitarre. Und da bewundere ich immer, wenn wir ja zum Beispiel Stücke von mir spielen, sie lernt das alles komplett auswendig. Auch die alle anderen Klassik-Sachen oder die russischen Romanzen, die sie singt, das ist alles auswendig gelernt.
Also bei Klassik ja eigentlich das Ding.
Ja,
du reproduzierst ja etwas.
Genau.
Und das finde ich der Unterschied, ne, wie du jetzt sagst, diese Sprache, das finde ich so spannend.
Ja.
Also was ich gelernt habe auf Gitarre ist ja quasi weit weg davon, weil ich viel zu spät dafür quasi angefangen habe mit 14. Und wenn du es aber von klein auf, wann hast du angefangen Gitarre zu lernen? Mit 5. Und dann ist es halt, finde ich so toll, dass, ich meine, da kannst du noch nicht mal lesen mit 5 und bist aber schon musikalisch geprägt und da ist ja Sprache noch nicht fertig entwickelt und dann ist es ein Ausdrucksthema und dann ist es ja so spannend.
Genau.
Cool. Ja. Aber mit 5 hast du angefangen, Gitarre zu spielen.
Mit 5.
Krass. Und wann ging es dann für dich los mit eigenen, also mit eigenen Stücken vielleicht? Also wann hast du die erste Band gegründet oder zum ersten Mal aufgetreten?
Also ich habe mit fünf von meinem Vater gelernt, bis 7, 8. Und dann hatte mein Vater mir alles eigentlich alles gezeigt, was er konnte. Mehr konnte er mir nicht zeigen.
Technisch also jetzt.
An Technik, Akkorde und. Und dann, der Mike Reinhardt, mein Cousin, hat ja nebenan gewohnt, ein Haus weiter, und war 5 Jahre älter. Als ich 7, 8 war Mike schon 12, 13.
Ja.
Und ich war eigentlich so in dem Alter so der Einzige, der da schon relativ gut Rhythmusgitarre spielen konnte.
Ja.
Mhm. Und der Mike, um zu üben als Solo-Gitarrist, brauchst du halt einen Rhythmusgitarrist.
Ja,
ne? Und sein Vater war ja auch ein berühmter Gitarrist, Davli Reinhardt, der Bruder von meinem Vater. war auch, muss ich dazu sagen, Davli Reinhardt war eigentlich der erste Reinhardt-Gitarrist nach Django Reinhardt.
Okay. Okay.
Django ist 53 gestorben und dann war erstmal nichts. Und dann ist Ende 50er, 60er mein Vater, sein Bruder Davli Reinhardt aufgetaucht. Auch ein gigantischer Gitarrist. Ne?
Okay.
Und so, und Mike wollte seinen Vater auch nicht jeden Tag nerven, komm, Daddy, begleite mich. Ne?
Ja, ja.
Obwohl dein Vater ja auch ein tierischer Solo-Gitarrist war.
Und dein Vater war ja auch froh.
Genau. Und dann bin ich immer zu Mike.
Weg, ne?
Bin ich dann immer zu Mike. Ne? Und, Mike konnte alles von Django.
Ja.
Ja, wir haben da rauf und runter Django gehört. Und dann habe ich ihm die ganzen Sachen begleitet und er hat dann Solo geübt.
Okay, drauf. Krass.
Ja, ja.
So war praktisch Mike mein zweiter Lehrer, ne?
Ja.
Sage ich immer. Ne? Aber das Gute war, also bei meinem Vater, war ja nur Rhythmusgitarrist, Bassist und Sänger und Akkordeonist. Der war ja, hat jetzt nicht, ja, aber der hat nicht diesen Druck gehabt, als Solo-Gitarrist da in die Fußstapfen von Django Reinhardt zu gehen.
Ja,
du bist dann einfach nur ein Begleitgitarrist oder ne?
Hintergrund mehr.
Genau. Dann, ich meine, in der Band ist jeder wichtig, aber wenn du vorne sitzt, oder dann ist nach dem
die
Band benannt
und
kennen wir ja alles. Mein Vater, das Gute war, hat alles gehört. Ich habe heute noch Schallplatten von ihm.
Ja?
Baden-Pol, Bach.
Baden-Pol habe ich gelesen, habe ich mir reingezogen.
Ja. Baden-Pol, die Platte habe ich noch zu Hause.
Okay.
Astor Piazzolla, Bach, Mozart. Mein Vater hat alles gehört. So, und damit bin ich schon groß geworden.
Ja.
Ich habe schon verschiedene Sachen und deswegen bin ich heute auch, deswegen mag ich Klassikmusik sehr.
Mhm.
Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich war jetzt gerade in Bozen, Südtirol, Italien, und da höre ich oft nur Klassik im Radio.
Mhm.
Orchester, Geige, Gitarren und was auch immer. Ne? Ich höre natürlich auch Popmusik und so, aber weniger. Wird immer weniger, weil ich bin kein Fan von KI, sowieso nicht.
Ja,
also
musikmäßig
jetzt. Da bin ich gar kein Fan von. Ich bin absoluter Fan von handgemachter Musik. Ne? Wenn ich jetzt eine Gitarre höre, Bass, Schlagzeug, Keyboard. Oder, aber diese ganzen Synth-Sounds und so, da habe ich mich noch nie groß mit angefreundet. Und deswegen war ich durch meinen Vater auch Klassik-Fan gewesen, ne? Und deswegen heute mit Julia zu spielen,
ja,
ist was ganz Besonderes.
Ja, glaub ich.
Und diese Klassik-Gitarristen, ich habe jetzt mit sehr vielen gespielt die letzten Jahre, das bewundere ich. Das ist eine Arbeit, die ist unglaublich.
Ja, diese Perfektion quasi im Ton.
Die Fingernägel müssen
so
perfekt geschliffen sein.
Ist nochmal ein anderer Fokus. Ne?
Ich habe ja auch bei mir... Ist ja nicht so, ich spiele mit Pickup und so, das ist nicht so wichtig, wie die Fingernägel klingen. Aber bei denen, wenn die ein Klassik-Gitarrenkonzert spielen, ohne Mikrofone, ohne alles, dann ist die Gitarre auch richtig laut. Julia hat zwei Gitarren, eine für die Bühne mit mir und die andere ist eine Klassik-Gitarre, die richtig teuer ist. Ne? Und die ist aber auch doppelt so laut wie die andere. Und da habe ich großen Respekt vor. Ich meine, seit ich mit ihr spiele, habe ich auch viel von der Klassik gelernt. Ich bin halt ein Meister im Klauen, sag mal so. Klauen an Töne oder an Technik. Ich gucke mir alles an.
Aber das ist ja diese Einflussnahme. Das ist auch so
schön. Und deswegen entwickelt man sich auch immer weiter.
Ja.
Ne? Das ist
und deswegen hat sich mein Stil auch so entwickelt. Ne? Ich habe verschiedene Elemente drin. Afrika, Indien, Marokko. Überall, wo ich war, klaue ich mir immer irgendwas. Schmeiß das wie so ein Koch in einem Topf. Und sag aber im Endeffekt, das ist von mir. Also das, was du jetzt hörst, ist von mir.
Ist es ja auch, denn
du hörst Elemente raus. Aber ich bin nie hingegangen und habe gesagt, ich will jetzt ein Flamenco-Gitarrist sein. Oder ein kubanischer Gitarrist. Oder Spanier. Oder. Weil das gibt es schon.
Ja.
Und wenn du das, wie wir eben gesagt haben, wenn du das nachspielst, dann wirst du immer verglichen.
Mhm. Ja, klar.
Und das wollte ich nicht.
Ja, ja.
Krass. Also okay, jetzt sagen wir mit 12 oder nein, früher, sagen wir ab 8 von mir aus dann Begleitgitarrist. Und dann, wann ging es auf die Bühne?
Mit 12.
Mit 12?
Echt?
Doch.
Mhm.
Ah, ja, guck mal.
Alleine oder dann mit deinem Vater?
Nee, es gab ja das Mike Reinhardt Sextett.
Ja.
Ist 73 gegründet worden.
Ja.
Ne? Und ich war da schon so der Ersatzmann. Ne? Ich hatte zwei ältere Cousins, die waren dann schon 18, 19. Das waren die beiden Rhythmusgitarristen. Und die teilweise aber auch zu mir kamen und mich gefragt haben, wie geht das Stück nochmal?
Ach so.
Ne? Oder die haben geprobt und dann kam ich hin und habe gesagt, ich war dann auch ein bisschen vorlaut gewesen, und habe gesagt, der Akkord stimmt nicht. Das ist ein G oder irgendwie oder C, ja, keine Ahnung. Ja, ja. Obwohl wir die Ausdrücke noch gar nicht konnten. Ja. Ne? Aber ich wusste schon C, D oder, ja, habe gesagt, der Akkord stimmt nicht.
Ja.
Dann hat der dann gesagt, wie, was für ein Akkord willst du denn da spielen? Dann habe ich gesagt,
genau, ne? So,
er hat auch ein D gespielt, aber es war aber dann ein D7 oder ja, irgendwas. Ja, und dann habe ich dann gesagt, guck mal, das ist der, dieser Akkord. Ne?
Ja, ja.
Ach so, und habe gesagt, dann hör dir mal die Platte von Django an, dann hörst du den Akkord genau raus. Ich meine, wie willst du das erklären?
Ja, gut,
wir konnten das ja nicht aufschreiben.
Ja,
das
ja, nur sagen,
ich musste das dann zeigen. Ich sag, guck mal, dieser Akkord mit drei Fingern. Und dann hör mal bei Django rein, das ist genau dieser Akkord. Und so habe ich das auch von Mike gelernt.
So kam die Reputation von alleine.
Ja. Akkord immer hundertprozentig gestimmt. Ja. Aber wir kamen da immer sehr nah ran. Ne?
Schön.
Wenn jetzt zum Beispiel mal ein Musiker von meinen Cousins verletzt war oder krank war, dann bin ich eingesprungen.
Okay.
Ich habe hier auf Münzplatz mein erstes Konzert gehabt vor mindestens 2.000-3.000 Leute.
Ach Gott.
Krass. Ja, dann hat mein Vater gesagt, hier der eine Neffe von mir, also sein Neffe, mein Cousin, hat sich die Hand gebrochen. Und dann bin ich dann mit 12 auf die Bühne.
Oha.
Krass. Aber dann noch als Rhythmusgitarrist.
Nur als Rhythmusgitarrist. Ich habe bis 1993 in Mike Reinhardt Sextett gespielt, als Rhythmusgitarrist. Später als Bassist. Ich habe auch lange Bass gespielt. Weil mein
spielt
Vater,
er da E-Besser oder was spielt er?
E-Besser, ja. Koblenz haben ja keine Kontrabassisten.
Okay.
Das kommt daher, weil mein Vater früher der Bassist war, E-Bass. Und mein Vater ist im Mike Reinhardt Sextett ausgestiegen 1989. Und seitdem habe ich dann Bass gespielt, weil ich war dann der einzigste Bassist neben meinem Vater. Ne? Und ich bin sehr froh darüber. Ich habe ja auch in den 70er Jahren mit Django Reinhardt, mein Cousin, haben wir die Elvis-Band gegründet, Django Reinhardt and the Heartbreakers.
Ja.
Okay.
Ihr kennt den Django, mein Cousin,
ne?
Der auch heute so Elvis Las Vegas Show gemacht hat und alles. Ist ja mein Cousin. Und wir haben in den 70ern haben wir diese Band gegründet, Django Reinhardt and the Heartbreakers. Da habe ich ja auch 18 Jahre lang gespielt, auch bis 93, ne? Elvis. Du konntest mich morgens um 5 wecken. Entweder Gitarre oder Bass.
Ja.
Elvis.
Zum Nachspielen,
ne? Wir waren alle sehr große Elvis-Fans.
Okay.
Alle. Alle sind die. Weil die Geschichte ist auch, Elvis ist auch Teil Gypsy. Ah. Sind die.
Okay, das wusste
von
ich
Mutter,
nicht.
Seine, von seiner Mutter Seite
so?
Aus. Das findet man auch in Wikipedia unter Famous Gypsies.
Aber das hörst du ja jetzt sehr weniger raus bei ihm, ne? Oder? Also zumindest bei den, Coachella's Rock oder so, zumindest mal nicht, ne? Also
klar, nee, aber wenn man es weiß, also ich dann damals erfahren habe, und nicht nur, dass mein Vater auch ausgesehen hat wie Elvis, wie ein Zwilling, kann ich Fotos zeigen, das sah aus wie ein Zwilling.
Hat er gepasst.
Mein Vater.
Gut.
Und mein Vater hat auch in den 60er schon Elvis gesungen. Die haben früher Tanzmucke gemacht, in den 60er, in Andernach, und da gab's halt Elvis, klar. Und die Shadows.
Krass.
Die Shadows kennt ihr, ne?
Ja,
ja, klar. Ja.
Hank Marvin, kennt ihr noch
auch
Hank Marvin?
Instrumentalmusik, oder?
Mit der Geisterreiter.
Ja, klar.
Das ist Hank Marvin.
Ist ja witzig.
So, und eine lustige Geschichte habe ich dazu. Ich habe ja 13 Mal in Australien gespielt. Und Hank Marvin lebt in Perth.
Ja.
In Perth.
Hast du ihn getroffen, oder?
Ja, ich habe dann beim Os Manouche Festival, Os ist ja, die Australier nennen sich ja Ossis, also Os. Os Manouche, Manouche ist in Französisch für Sinti, Gypsies. Ja. Ne? Also australisches Zigeunerfestival, sagen wir mal einfach so. Ne?
Ja.
Und wer war da? Hank Marvin.
Geil. Ja.
Mit seinem Trio Hank Marvin spielen mittlerweile auch Django Swing.
Nee.
Und richtig gut. Richtig gut. Musst du mal checken in YouTube.
Okay. Ja.
Hank Marvin, hier Gypsy Swing.
Ja. Ich fällt es
so, Hank sitzt dann, nach dem Konzert habe ich einen Workshop gegeben für Rhythmusgitarre.
Mhm.
Ja. Gypsy Swing, Rhythmusgitarre. Wer sitzt in meinem Workshop? Hank Marvin.
Gibt's nicht. In deinem Workshop?
In meinem Workshop.
Das ist nicht geil.
Das ist natürlich,
Das war Kick, ja.
Da habe ich gesagt, hey Hank, was machst du denn hier? Sagt er, ja. Ich will mal was vom richtigen Reinhardt lernen. Ne? So, und dann sind wir Freunde geworden.
Ja.
Ich habe den ein paar Mal schon getroffen. Und habe ihm dann erzählt, weißt du, Hank, mein Vater und seine Brüder, die haben in den 60ern Shadows gespielt. Sagt er, no way. die Reinhards spielen Cello?
Hat sich doch alles wieder getroffen.
Hat er gesagt, die Reinhards spielen Cello, so eine billige Musik. Weil er so ein Django-Fan ist. Ja, ja, da nein, das war Popmusik.
Ja. Ja.
60er. Jeder hat Shadows gehört. Ja, ja. Und das kann ich abrunden damit. Als ich Kind war, habe ich das alles gehört. So viele verschiedene Stile. Und da habe ich mich schon aufgemacht. Ja, wo bei uns ja traditionell eher beschränkt ist auf Gypsy Swing. Die Sinti sind da ähnlich wie die Flamenco-Leute oder die Araber. Die wollen halt alles original hören. Wenn du jetzt keine Sinti-Musik machst in dem Sinne oder Django Reinhardt, dann wird das, das interessiert uns nicht.
Okay.
Der Lullo, ja, ist schon gut, aber was der macht, was macht der da?
Was macht der überhaupt?
Ja, der ist nicht traditionell, weißt du?
Zu modern.
Wo ich total dagegen bin, ich bin absolut traditionell. Ich spiele meine Musik. Das ist sehr traditionell. Ne? Das hat Django auch gemacht später, hat fast nur eigene Musik gespielt. Ne? Ich mache nur was anderes. Aber ich bin traditionell. Ich spiele das, was ich komponiere. Ich bin ein echter Sinti, ein echter Reinhardt. Also ich mache Reinhardt-Musik, aber Lullo-Reinhardt-Musik.
Genau.
Und mit vielen verschiedenen anderen Elementen mittlerweile aus der ganzen Welt. Ne?
Aber es ist ja auch langweilig, wenn es immer dieselbe Suppe ist. Es muss sich ja irgendwie, also Musik hat sich ja schon immer weiterentwickelt.
Das hat sich bei mir schon als Jugendlicher herausgestellt, wo ich gesagt habe, irgendwann habe ich meine eigene Band.
Ja.
Das soll ich immer gesagt haben, hat meine Mutter auch. Meine Mutter kann das heute noch bestätigen. Irgendwann stehe ich auf der Bühne, mache meine eigene Musik. Und das habe ich gemacht.
Ist denn mal ein Tag vergangen ohne Musik, ohne zu musizieren?
Nee.
Wahnsinn.
Wie viel Stunden hat man denn jetzt, also wie viele Stunden hat man denn bitte geübt? Also so am Tag, weiß nicht.
Also früher noch viel extremer als heute.
Aber sag mal,
5, 6, 7, 8 Stunden jeden Tag.
Wahnsinn,
also Profisportler.
Jeden Tag. Wenn wir aus der Schule raus sind, direkt wo andere am Spielplatz sind, sind wir direkt an die Gitarren. Wir haben auch Fußball gespielt und Indianer gespielt, auf den Bäumen und so. Noch mehr wie wir andere, weil früher, wo wir gelebt haben, war wie in der Wildnis. Das war aber ein Paradies. Hier in Schirmesusterweg in Lützel, da haben wir alle untereinander gewohnt. Da haben wir uns Baumhütten gebaut, Tarzan und Jane nachgemacht. Das war weniger, als andere Kinder auf dem Spielplatz gingen. Ne? Also wir sind dann echt nach der Schule, ich bin ja mit 13 mit der Gitarre in die Schule. Ich habe meine Lehrerin so genervt und den Rektor, dass er mich nachher rausgeschmissen hat. Also ich habe mit 13 beantragt, von der Schule
freigestellt
zu werden.
Okay. Hat das geklappt?
Habe ich selber beantragt.
Hat das geklappt?
Ja, es ging denen wirklich so auf die Nerven. Schuldirektor. Ich kam dann mit Ende 13, durfte ich die Schule verlassen.
Wahnsinn.
Ja, weil es war klar, dass ich Musiker werde.
Ja.
Warum soll ich einen Beruf lernen? Ich kann rechnen, schreiben, lesen.
Ja.
Ne?
Ja.
Lesen, wenn ich mal einen Vertrag
schon
lesen richtig. Muss. Ja, schreiben, wenn ich mal und rechnen, hier die Kohle, ne? Wenn ich irgendwann was verdiene. Ja, so ist es ja in dem Geschäft, ne? Wenn du jetzt Audiodakt bist. Ne? Und ich bin dann mit 13 mit der Gitarre in die Schule und habe mich da erstmal in die Klasse rein und dann sagte ich, ich hieß ja früher Bernhard.
Ne? Okay.
Grausam, ja.
Ach ja.
Ja, grausam. Aha. Für mich grausam. Es ist ja so, dass jeder Sinti und Roma muss ja deutsche Namen haben.
Ach so.
Okay. Als wir da vor 600 Jahren hier hinkamen, mussten wir deutsche Namen annehmen. Vorname, Nachname.
Ich finde ja, Reinhard ist auch sehr deutsch, also so ist es nicht.
Nee, echt?
Ja doch, also das ist ja schon für Indisch, ist das ja schon...
Wir hatten andere Namen, als wir hinkamen. So, aber Lullo ist ein richtiger Sinti-Name.
Ja. Okay.
Bavo, mein Vater, Daveli, das sind alles Sinti-Namen.
Hast du dich dann selber so genannt? Oder, also nennst du dich als Künstlernamen?
Ich wusste erst, als ich eingeschult worden bin, 1968, dass ich Bernhard heiße. Ich wusste das vorher. Es hat noch nie jemand zu mir Bernhard gesagt.
Das ist doch gar nicht.
Nein, ich bin in Neuendorf in der Willy-Graf-Schule eingeschult worden und sitze dann da.
Die rufen auf.
Oder? Nachher war mal eine Pause und sitze dann auf dem Schulhof und war der Letzte auf dem Schulhof. Bis dann die Lehrerin aus dem zweiten Stock und die Stimmlage habe ich heute noch im Kopf. Bernhard! Das ist genau, könnte ich wetten. Die ist wahrscheinlich schon 30 Jahre tot, die Frau. Ja, ja. Aber das war genau die Stimme. Ja. Bernhard! Und ich habe aber nicht reagiert. Ne? Und da habe ich gedacht, was will die? Ne? Du bist der Bernhard! Aber ich bin nicht der Bernhard. Ich bin der Lullo. Doch, du bist der Bernhard. Aber dann, nein, ich bin nicht der Bernhard. Wie man als Kind so ist. Ne? Ja, ja. Ich bin nicht der Bernhard. Und dann kamen dann einige und wollten mich da einfangen. Ne? Da bin ich abgehauen, bin ich über den Zaun gesprungen, um die Schule rumgelaufen. Aber ich komme erst wieder, wenn du mich Lullo nennst. Ne?
Hat denn geklappt?
Das hat immer wieder geklappt, jeden Tag. Ja. Aber die hat trotzdem irgendwann, die hat trotzdem mich nur Bernhard genannt.
Doch.
Und dann kam ich nach Hause und habe zu meiner Mutter gesagt, wieso heiße ich Bernhard?
Ja.
Ja, weil halt dein Patenonkel, mein Vater ist ein älterer Bruder, der Onkel Lullo ist dein Pate. Und dann steht im Stammbuch, steht Bernhard Reinhard. Und Lullo wurde ja nicht angenommen.
Bei der Rufname, ja.
Der Rufname, ja.
Ne? Nee, richtiger Name, aber als Rufname gesehen, klar. Und das habe ich vor über 10 Jahren geändert. Jetzt bin ich halt im Ausweis Lullo Reinhard. Okay. Bernhard ist abgelegt.
Ging das damals auch wirklich nicht? Konnte man das gar nicht eintragen, Lullo? Oder war das einfach nur, um sich anzupassen quasi?
Ich hätte wahrscheinlich sagen können, als Künstlername oder nebenbei Lullo Reinhard. Aber für mich war es ja so gewesen, dass ich halt auch Probleme damit hatte. Ja. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel in die USA bin. So, und in den USA, diese Tour habe ich ja schon 8-mal gemacht, diese International Guitar Night.
8-mal,
ja. Und das Management hat mir dann ein E-Ticket geschickt über Lullo Reinhard. Mhm. Weil die wussten nicht, dass ich Bernhard heiße.
Ja.
Ne?
Ja, ja. Ja,
und ich stehe dann in Frankfurt am Flughafen mit dem Ausweis Bernhard und Ticket über Lullo.
Ja.
Und das ist nicht einfach. Da hatte ich aber eine CD mitgenommen, wo dann Lullo Reinhard draufsteht. Dann habe ich gesagt, ich bin der Lullo Reinhard. Aber die wussten nicht, dass ich Bernhard heiße. Und dann habe ich das irgendwann geändert. Das ging erst vor über 10 Jahren.
Okay.
Und dann bin ich da mit dem Ausweis Lullo Reinhard und die hatten mir ein Ticket mit Bernhard geschickt. Dann habe ich meinen alten Ausweis mitgenommen, ich war mal der Bernhard. Sorry.
Und die, wie kamst du dann jetzt also vom Rhythmusgitarristen und quasi Hintergrund, wie bist du dann zum Solo-Gitarristen mutiert? Wie kam das?
Das war eigentlich so Mitte in den 80ern.
Mhm.
Ich hatte 11 Jahre Gastronomie gehabt in Koblenz. Mhm. Ich hatte also 3 Kneipen gehabt.
Ja.
In Ehrenbreitstein 2.
Ja.
Ach, cool. Ja, Ehrenbreitstein. Die letzte habe ich zugemacht 1993.
Ah, ja.
Da hatten wir das Jahrhunderthochwasser.
Ja. Ah, ja, schon, ja.
Und da hatte ich diese frühere Dähler-Eck auf der Ecke, wo jetzt das erste Haus ist. Und das hieß dann, bei uns hieß es Desert Inn.
Mhm.
Das hatten wir über 11 Jahre gehabt. Ja, okay. Super gelaufen. Mit Live-Musik, mit 4 Billardtischen, Dart-Vereine, Kicker-Vereine. Richtig top gelaufen. Aber davor hatte ich eine kleine Kneipe in Ehrenbreitstein, die hieß Baludarus.
Okay.
Baludarus sind 4 Anfangsbuchstaben. Bar, mein Vater Bavo, Lu, Lullo, Da, Baluda, Da, Davili, mein Bruder, Ro, Robin, mein Bruder. Also Baludarus, Treff.
Okay.
Das war 1983, als ich die aufgemacht hatte, wo ich gar nicht wollte. Mein Vater hat das so hinter meinem Rücken. Ne?
Okay. Mhm.
Mein Vater hatte mal eine Kneipe gehabt, da war ich 12. Da hatten wir so einen riesen Wohnwagen, daraus hat er eine Kneipe gemacht.
Ach,
und da bin ich als 12-Jähriger schon gearbeitet. Ja, und als ich so 22, 23, kam mein Vater, hast du keine Lust, eine Kneipe zu machen? Ich so, nee, bitte, ne? Er hat den Vertrag schon in der Tasche gehabt. Ne?
Ich habe da was vorbereitet. Ja.
So, auf jeden Fall haben wir dann die Kneipe gemacht, die lief auch tierisch gut. Und bis dann irgendwann jemand mit einer Klassik-Gitarre zu mir reinkam. Du musst dir vorstellen, vorher immer nur Stahlseiten, so Django-Gitarren so gespielt. Nie Nylon-Seiten. Nee? Für uns war Nylon-Seiten immer so.
Oh, ernsthaft? Ach so, wusste ich
gar nicht. Nylon-Seiten.
Ist ja nicht diese speziellen argentinischen, versilberten Seiten, die aufgezogen werden, habe ich mal gehört. Dass ihr damit gerne spielt.
Ja. Argentin heißen die.
Ja, genau.
Die gibt es dann für Django-Gitarren. Ja. Die habe ich auch zu Hause. Aber wir hatten nie Nylon-Saiten gespielt.
Okay.
Weil mit Nylon-Saiten eigentlich, Klassik-Gitarre kannst du nicht so reinhauen. Und
nee,
so,
die hast nicht.
Ja.
Und dann kam der Typ zu mir. Ich weiß nicht, ob die Gitarre geklaut war oder irgendwas. Der hat hier eine Klassik-Gitarre gehabt mit Koffer und sagte zu mir, willst du eine Gitarre kaufen? Ich habe die Gitarre gesehen, habe gesagt, Nylon? Ne. Und dann habe ich dann doch interessiert gefragt, was willst du denn haben? Dachte er, 200 Mark oder 100 Mark. Damals war er D-Mark. Und der war Alkoholiker, ich kannte den. Mhm. Ja. Ich weiß, das Geld landet eh bei mir wieder. Ja, ja, genau. Im Endeffekt habe ich ihm, glaube ich, 30 D-Mark gegeben, 20, 30 D-Mark, zwei Schachteln Zigaretten und 30 Freibier oder irgendwas.
Okay. Ja.
Keine Ahnung. Wenn ich ihm 200 gegeben hätte, wäre das Geld auch bei mir gelandet.
Ist egal, ne?
Und dann habe ich dann meine erste spanische Gitarre hinter der Theke stehen. So, und dann kam aber genau in der gleichen Woche kamen die Gypsy Kings raus. Bamboleo.
Okay.
Okay.
Ne? Kennt ihr Bamboleo,
ja,
ne?
Bamboleo.
Genau. Und ich war einer der ersten, der dann eine Musikbox hatte in der Kneipe mit CDs.
Ah.
Und da war die Gypsy Kings CD drin.
Ja.
Dann habe ich dann die ganzen Sachen da gehört. Und das hat mir plötzlich auch gefallen, so, ne, was die gespielt haben. Und bin dann hin und habe dann diese spanische Gitarre genommen. Ne? Und habe aber die ganzen Sachen mit Plektrum gespielt, weil ich noch keine Fingernägel hatte.
Ja, ja. Ja.
Diese Technik kannte ich ja gar nicht. Ne? Und habe alles dann nachgespielt, so Flamenco, Spanisch. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Rumba, die spielen ja immer Rumba, dass mir das liegt.
Okay.
Ne? Weil das schön rollt, dieser Rhythmus. Ne? Swing hast du immer klar, auch schön. Aber dann habe ich gemerkt, das liegt
das
mir
irgendwie. Drin, ne? Ja.
Und dann habe ich so einen eigenen Stil entwickelt. Wenn du jetzt Flamenco hast, hast du ja auch so immer so Tribbles. Und das habe ich alles mit Plektrum nachgespielt. Weißt du? Seite runter, hoch, runter, ne? Bom, bom, tinta, tiga, taka, 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 taka. So, und dann.
Das ist dann schnell, ne?
Ja, und dann habe ich dann gemerkt, oh, da ist eine neue Technik und alles drum und dran. Mit den Nägeln, das kam erst 10 Jahre später oder
krass,
so, ne?
Okay.
Ich habe dann alles mit diese ganzen. Und das war so lustig. Ich wusste zwar, was ein Capo-Taster ist, was ein Capo ist. Aber bei Sinti, wir haben noch nie ein Capo benutzt.
Also zur Erklärung ganz kurz für alle Zuhörer, ein Capodaster ist dann quasi, um anstelle Barré zu greifen, dann kannst du offen greifen, wenn du das Capo auf die Bünde legst, dann erhöhst du quasi die Töne der Gitarre. Also,
du kannst eigentlich überall immer ein E-Dur spielen und immer ein C-Dur, ne? Darum geht's auch. Und dann habe ich ja, dann hatten die My Way gespielt und hatten da einen Text komponiert für Brigitte Bardot. Also sie hatten große Gypsy Kings. Brigitte Bardot hat die entdeckt.
Ja.
Sie hat die entdeckt.
Okay.
Sie hat die zu Sony gebracht.
Ach ja.
Also die ist dann mit dem Sony-Chef zu den Gypsy Kings und da sind die berühmt geworden. Das hatten die Gypsy Kings zu verdanken. Deswegen hatten die jetzt auch auf ihrer Beerdigung auch gespielt.
Ach, ja.
Chico and the Gypsies. Auf jeden Fall spielten die dann dieses und dann, ich habe dann immer gesucht, hab gesagt, was ist das für ein Akkord?
Mhm.
Und ich wusste, das war dann Fis-Dur, aber
klingt anders.
Das war ein offener Akkord.
Ja.
Und ich wusste nicht, dass sie das mit dem zweiten Bund dann mit Capo gemacht haben.
Klingt einfach anders.
Das wusste ich nicht. Ja, bis ich dann mal ein Video gesehen habe, sage ich, die Säcke. Ach so, und dann habe ich mir meinen ersten Capo besorgt.
Ja.
Dann war ein ganz normaler E-Dur-Akkord.
Ja.
Wenn du jetzt ohne Capo hast, einen E-Dur.
Ja.
Und diesen E-Dur-Akkord
auf den Fis gelegt.
Und zwei Bunden höher. Ne?
Mhm.
Ich dann war mir das klar. Ne? Und so lernst du auch.
Ja.
Ne?
Ja, du kannst ja viele Sachen dann auch oben auf der oberen E-Seite gar nicht so spielen, wenn du nicht offen bist.
Also, ja. Und dann fing ich, derzeit fing ich schon an zu komponieren. Dann Mitte 80er.
Auf der Gitarre?
Auf der Spanischen.
Ja.
Ach ja.
Mhm. Ah, ja, okay.
Hat die dich lange begleitet?
Die habe ich heute noch.
Dann war das ja ein sinnvoller Invest gewesen.
Nee, die werde ich auch nie hergeben. Die habe ich heute noch. Die stand in jeder Kneipe in der Ecke.
Ach komm.
Und ich habe ja nachher auch, wie gesagt, 3 Kneipen gehabt. Ich bin ja nachher hin und war ja auch die lebende Musikbox. Dafür war ich bekannt. Ne?
Ja.
Wenn Leute zu mir kamen, ey Lulu, spiel mal was. Okay. Das kostet eine Runde oder irgendwie. Ne?
Klar, ist doch gut, super.
Also, dann konntest du praktisch einen Euro reinschmeißen, dann habe ich ein Stück gespielt, so ungefähr.
Ja,
ne? Du willst was hören?
Ja.
Okay,
ja, zack,
bestell erstmal eine Runde.
Ja.
Aber die teuren Getränke. Ne? das gehört zum Business. Klar, so, und deswegen, da habe ich viel gelernt von. Ja. Ich komme dann aus dem Stegreif, so Marmorstein und Eisenbrecher, okay. Das ist egal was. Ne? Okay. Was willst du hören?
Ja.
Okay. Ich habe gejodelt, alles für die Leute.
Hast du auch gesungen?
Ich habe auch gesungen.
Ah ja.
Ich habe also in der Kneipe habe ich Entertainment gelernt.
Ja gut, das glaube ich, ja.
Es gibt keinen Beruf, wo du so viel lernst wie in der Kneipe.
Geil.
Es gibt keinen Beruf. Da lernst du über alles. Mhm. Du hast Professoren, Chirurgen, du hast alle Klasse, hast du da sitzen. Mhm. Als ich 93 zugemacht habe, ich kann ja normalerweise gar nicht mehr in eine normale Kneipe reingehen. Da bin ich eigentlich weg von.
Ja.
Also das hat mit betrunkenen Menschen zu tun.
Ja, okay.
Wenn du 11 Jahre ist nicht die Riesenzahl, aber wenn du 11 Jahre ganze betrunkene Geschichte Leute betrunken,
reicht es auch mal.
Und das Gute ist, du kannst heute kann ich Leute in 20 Sekunden einschätzen. Mhm. Weil du diese Menschenkenntnis. Ne? Die Leute kommen rein, dann kannst du schon erkennen, okay, der kann gefährlich werden, der vertragt noch ein Bier, danach wird er krakelig. Das kannst du einschätzen.
Ja,
ich kann mittlerweile Leute einschätzen. Ganz schnell. Dadurch, das habe ich dadurch gelernt. Ne? Du kriegst dann so einen Blick dafür.
Ne? Ja, ja.
Und dann habe ich dann zu manchen Leuten gesagt, wo sie dann aber dachten, sie können noch trinken, dann habe ich gesagt, leer trinken, kannst heimgehen. Taxi. Mensch, Lolo, bitte ein, zwei noch. Nein, Junge, ich kenne dich, komm morgen wieder. Und du siehst, wie der Mensch sich verändert mit Alkohol.
Ja.
Von Bier zu Bier. Wo die Hemmungen immer mehr fallen.
Und dann ja auch von Monat zu Monat, wenn, du,
wenn
sie wiederkommen.
Ja, ja, nee, von Hemmung, die Hemmungen fallen. Die meisten kommen rein, die können nicht bis 3 zählen. Gute und Jojo, geht so. Ne? Mensch, du siehst. Wie so ein Hulk, der plötzlich grün wird. Das ist schon sehr interessant, was der Alkohol mit Menschen macht. Deswegen, ich habe ja seit 93 nie mehr getrunken.
Ja?
Also, Glas Wein.
Ja.
Also trinken, du weißt, was ich meine.
Ja, ja. Also, feiern. Also richtig. Ja, also richtig genau.
Ich war seit 93 nie mehr betrunken. Ich war in meinem Leben vielleicht dreimal betrunken, richtig. Betrunken, dreimal, nie mehr. Ich habe immer nur so viel getrunken, wo ich genau weiß, in meinen Grenzen. Aber ich kann keine Betrunkenen mehr sehen.
Ja, gut.
Aber dann hat das mit der Kneipe aufgehört und dann nur noch Musik?
Nee, also ich glaube, ihr braucht viel Batterie.
Nee,
93
Leben,
war das Jahrhunderthochwasser.
Ja.
Und dann war ja erstmal die Existenz futsch.
Ja, klar.
Von heute auf morgen. Alles Gesparte weg, alles. Null. Du musst ja so rechnen, 11 Jahre lang super Einnahmen. Jeden Tag richtig gute Einnahmen mit mindestens 2 Kneipen. Sparkasse, ich mache jetzt mal Werbung für die Sparkasse, hat von mir sehr viel Geld gekriegt in 11 Jahren. Jeden Tag Einnahmen. Ne? Aber da muss ich auch dazu sagen, als es dann vorbei war, habe ich nichts bekommen von der Sparkasse. Null. Ich bin dann hin und habe zum ersten Mal gefragt, ob sie mir 10.000 D-Mark leihen könnten. Und habe vorher vielleicht 3 Millionen gebracht in 11 Jahren.
Ja.
Einfach mal eine Zahl gesagt. Ja. Ne? Und da finde ich halt das Vertrauen, klar, du hast jetzt keine Einnahmen mehr, ne? Aber du hast immerhin 11 Jahre mit jemandem zusammengearbeitet. Ne? Also so ein Vertrauen. Auch wenn ich die 10.000 verlieren würde als Bank. Man darf nicht von sich ausgehen, aber ich gehe jetzt einfach mal von mir aus. Ne? Und kam mir davor, als wenn ich da gebettelt hätte. Aber hören Sie mal, sehen ja, ich habe hier alles verloren und so. Ich bräuchte 10.000 D-Mark, um wieder einen Anfang zu haben. Ne?
Klar.
Ich muss mein Auto kaufen, alles weg. Finanzamt, ist egal wo, hier, da. Alles Gesparte war weg, von heute auf morgen. Ich war kein Millionär, aber man sagt einmal vom Millionär zum Nichts. Hast du mit den Würmern gefrühstückt. Ne? Und dann war der Wohlstand erstmal weg. Ne? Und 2 kleine Kinder gehabt. Ne? Meine Tochter ist geboren 86, die wird jetzt 40. Oh Gott. mein Sohn ist 89 geboren. Du musst ja auch Familie. Und bei uns ist Familie das Wichtigste. Ja. Also noch wichtiger als Musik. Ne? Also du hast immer diesen Druck, als Jugendlicher schon, Familie ernähre. Mhm. Der Mann ernährt die Familie. Mhm. Das war ja früher, das war ja überall so. Ja. Bei uns ist es überwiegend heute noch so, obwohl die Frauen auch mittlerweile arbeiten gehen und. Aber wir hatten diesen Druck, der Mann ist der Mann. Mhm. Weißt du, das heißt, ne? Die Frau ist genauso wichtig. Meine Mutter, die meiste Erziehung haben wir von meiner Mutter. Mhm. Die Frau ist genauso wichtig. Mhm. Wir haben viele Leute immer falsch hingestellt. Bei uns ist die Frau genauso wichtig wie der Mann. Ja. Nur vom Status her ist der Mann, der geht arbeiten und ernährt die Familie und dass alles gut ist. Dass die Kinder alles haben, dass die Frau alles hat und alles ist zufrieden. Das war dann von heute auf morgen weg.
Ja.
Ne? Und zwar noch Musik gemacht, aber jetzt gerade auch, habe auch gerade Igitanos gegründet, eine Band mit meinem Vater, 92. Das hat dann auch, 93 haben wir die erste CD aufgenommen. Das war alles noch so in der Entwicklung gewesen.
Ja,
ne? Ja, und dann hat das echt so 2 Jahre gedauert und dann bin ich erstmal arbeiten gegangen, als Maler und Anstreicher.
Ach ja, guck mal.
Ja, ja. In Buchholz, ne?
Ja.
Morgens, ich kam manchmal morgens um 2 Uhr heim von der Arbeit und bin um 6 Uhr, um 2 Uhr kam ich nach Hause vom Konzert, meine ich, und bin dann morgens um 6 Uhr nach Buchholz gefahren und habe dann bis 17 Uhr oder 16 Uhr Maler und Anstalter gearbeitet. Aber ich sag immer wieder, mein Vater hat immer gesagt, Geld stinkt nicht.
Mhm.
Ne? Obwohl man es riechen kann, aber wenn man arbeiten will, kriegt man Arbeit. Ja, ja. Faulheit unterstütze ich nicht. Mein Vater hat gesagt, ich werde nie Faulheit unterstützen.
Mhm.
Wenn ich einmal sehe, dass du dir eine Zigarette schnorst oder so irgendwo, dann kannst du was erleben. Also so bin ich erzogen. Ne? Mhm. Also arbeiten, ne? Ist wichtig. Familie ernähre. Und wenn du arbeiten willst, findest du Arbeit. Das geht immer. Und das ist auch heute noch so.
Mhm.
Das sage ich meinen Kindern auch. Ne?
Mhm.
Ich habe gar keine Probleme mit meinen Kindern. Alles super. Die haben beide super Jobs. Und meine Schwiegertochter, mein Schwiegersohn, und alles top, wunderbar. Ne? Aber das ist meine Erziehung auch ein bisschen mit drin, auch die von meinem Vater. Ne?
Ja, man gibt zwei.
Wo ich immer gesagt habe, Faulheit unterstütze ich nicht. Ne? Ich gebe gern, ich habe 5 Enkelsöhne, die kriegen immer was. Wenn meine Kinder in Urlaub fliegen, lege ich was hin, da. Dafür bin ich da. Das ist ganz klar. Ne? Und Maler und Anstreicher konnte ich schon immer. Als Jugendlicher schon war ich talentiert und habe unser Haus immer gestrichen und tapeziert.
Hast ja geschickte Hände, das muss ja gehen.
Na, ich bin dann dahin und habe dann 4 Jahre, fast 5 Jahre als Maler-Anstreicher gearbeitet. Mhm. Fast 4 Jahre bei Schmidt Transport, Kurierfahrer, ne? Umzugfirma gearbeitet.
Und parallel immer diese Band gehabt dann?
Immer Musik gemacht. Nur und habe dann angefangen, Unterricht zu geben. Bis 2002 habe ich Gitarrenunterricht gegeben, habe auch 20 Schüler gehabt.
Okay.
Habe Tennis gespielt, habe fast bezahlte Billard gespielt, fast bezahlter Fußballer geworden.
Okay.
2-mal 2. Bundesliga-Angebot gehabt.
Ja?
Alemannia Aachen und Mainz 05. Damals mit 17 und mit 23. Egal, das sind alles Geschichten nebenher. Aber mein Ziel war immer, nur von der Musik zu leben.
Ja, ja. Und wann hat es geklappt?
2002 bin ich dann aus allem ausgestiegen.
Ja.
Habe auch aufgehört, Unterricht zu geben. Und habe dann meine erste CD aufgenommen mit meiner Band, also Lulu Reinhardt. Dann ist auch zum ersten Mal der Name Lulu Reinhardt erschienen.
Mhm.
Vorher war ich ja immer ein Bandmitglied. Igitanos mit meinem Vater, dann war halt Igitanos der Bandname und wir waren Teil. Mike Reinhardt Sextett war ich der Bassist oder der Rhythmusgitarrist. Django Reinhardt in Heartbreakers war ich der Rhythmusgitarrist oder auch Bassist irgendwann.
Mhm.
So, aber zum ersten Mal aufgetreten ist der Name Lulu Reinhardt 2002.
Ja.
Und da habe ich meine erste, da war Wolfram Schmitz dabei.
Aha,
Wolfram
cool.
Schmitz, Sascha Mayer, Uli Krämer, Jürgen Schult, die spielen heute noch bei mir. So, jetzt musst du dir vorstellen, ich habe dann die CD-Vorstellung gemacht 2002 in der Kaffeewirtschaft. Beim David. Und keiner wusste, was ich für eine Musik mache. Als plötzlich in der Rheinzeitung stand, dann und dann Konzert Lulu Reinhardt Projekt. Erste CD-Vorstellung in der Kaffeewirtschaft. Und die Leute wussten nicht, was ich mache. Die wussten das nicht. Die kannten E-Gitanos, da habe ich ja auch schon komponiert und so Spanisch gespielt und so. So, was macht der Lulu Reinhardt jetzt? Was ist seine eigene Musik? Also auf der CD nur eigene Musik.
Okay.
Gibt kein Cover. Auf allen meinen CDs, ich habe jetzt insgesamt über 30 CDs aufgenommen, gibt es nur 2 Coversongs. Krass. Bei 30 CDs. Die sind beide von Django Reinhardt, die
Coversongs. Das ist okay, glaube ich.
Ja, ja.
Das okay. Bleibt ja in der Familie.
Ja, ja. Aber sonst nur, ich habe gesagt, ich komponiere nur eigene Musik.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann vergesse ich nie, und dann war ich gerade im Osten irgendwo spielen, dann rief der David mich an und hat gesagt, Lolo, total ausverkauft. Mhm. Da gehen ja auch nur 120 sitzend
ja.
rein.
Ja.
Und da habe ich gesagt, David, bist du verrückt? hast du alle Karten verkauft? Sagt er, ja. Ich gesagt, ey, ich muss meine Familie reinkriegen. Ja. Meine Kinder, mein Vater, meine Mutter. Weißt du, die wollen natürlich alle ja, kommen, ja. wenn der Sohn zum ersten Mal seine Band ja, vorstellt.
Schön.
Da hat er gesagt, oh, da kriegen wir keiner mehr rein. Da habe ich gesagt, bist du doof, Junge? Ich gesagt,
das kannst die Hälfte nicht. Der Plätze war reserviert.
Nee, aber mindestens 20.
Ja,
ne? Also, die Musiker haben ja auch noch, ja, ja. Die Musiker hatten ja auch noch ja. Partnerinnen.
Ja, ja, ja. Kannst du zweimal spielen?
Haben wir dann einen zweiten Tag gemacht.
Also, okay.
Samstag und Sonntag. Und der Sonntag war in 3 Stunden ausverkauft wieder.
Boah.
Und das war für mich auch aufregend zu sehen, ja. dass die Leute kommen jetzt nur, um meine Musik
ja.
zu hören. Mhm. Und das war genial. Und da fing es bei mir halt an. Mhm. Im gleichen Jahr bin ich zum ersten Mal nach Australien.
Krass. Mhm.
Und mittlerweile war ich 13 Mal in Australien.
Hat man damals dann noch so CD-Samples verschickt an diese, an von mir aus die Festivals oder so, um Werbung zu machen für sich? Oder wie lief das damals?
Also ich habe für mich selber nie Werbung gemacht.
Okay.
Nie. Ich bin oft angefragt worden, hatte dann auch nachher, also ganz schnell in Australien hatte ich einen Manager.
Mhm.
Und da lief es damals schon nur über YouTube-Videos und
krass.
Also E-Mails und so. Ne?
Okay. Ja.
In Deutschland hat man schon mal was verschickt, hier und da, aber ich war jetzt nicht, ich habe mich nirgends angeboten
okay.
selber.
Mhm. Okay.
Weil das war von Anfang war mir das klar, haben ja Leute auch geraten, gesagt, biete dich nicht selbst an.
Mhm. Okay.
Kannst noch so gut sein, ist immer schwierig.
Ja.
Ja.
Versuch, wenn du das machst, dass es jemand anderes für dich macht. Ne?
Mhm.
Hier habt ihr schon mal von Lolo Reinhardt gehört, so ungefähr.
Nee,
ne?
Genau. Ja.
Das immer. Ne? Ja. Und so ist halt dann 2005 die zweite CD, 2008, 2009, 2010.
Und dann hast du ja immer wieder, auch jetzt zumindest auch in letzter Zeit, oder war ja eigentlich auch schon lange, immer wieder mit anderen Künstlern aufgenommen, ja. auch Live-Konzerte gespielt, mit Herrn Stelter zum Beispiel.
Ja. Ne?
Oder eben mit der Julia, wo du vorhin sagtest. Wie lernt man diese Leute kennen? Also bei anderen Festivals oder wie läuft das ab?
Bei Julia war es so gewesen, dass wir beide eingeladen waren 2014 bei einem Gitarristen aus dem Erzgebirge Aue.
Mhm.
Der heißt Vicente Patiz.
Mhm.
Ist aber eigentlich der Jörg Batitz.
Schön.
Der meint aber Vicente, weißt du, klingt spanisch.
Kling.
Ne? Der Jörg Batitz und Erzgebirge Aue.
Sehr schön.
War vorher Polizist. Ne?
Okay.
Ganz lustiger Typ. Der hat auch in meinem Festival mal gespielt. Der ist so der Meister des Loops.
Yeah.
Der
ja.
nimmt 1000 Instrumente mit Loop auf.
Mhm.
Didgeridoo, Trommeln,
so.
Gitarren. Das hört gar nicht mehr auf. Diese Schleife hört nicht
ja.
mehr auf.
Ja.
Krass.
Zum Schluss spielt er dann Solo drüber.
Ja.
Und dann ist das Stück zu Ende nach 10 Minuten. Der braucht
ja,
eigentlich
ja.
nur 6, 7 Stücke beim Konzert.
Ist er durch.
Das reicht, ist er durch. Ganz lustiger, der hat auch diesen Akzent und diesen Humor. Ne, der hat einen super harten Job gehabt. Der war Polizist und hat bei den ganzen rechtsradikalen Demos da, war der immer gewesen.
Oh, ja.
Und der konnte irgendwann nicht mehr. Ich sag, Lolo, ich konnte nicht mehr.
Aber der hat immer Musik gemacht, scheinbar dann parallel. Sonst.
Der hat nebenbei hat er in so einer Rockband gespielt und so. Ne? Und heute macht er ja Akustik, also Akustikgitarre,
ja.
ne? überwiegend. Und er hatte so die Schneeberger Tage, Gitarrentage.
Mhm.
Schneeberg ist da oben im Erzgebirge Aue.
Ja.
Und da hat er Julia und mich eingeladen, damals. Und Uli Krämer, mein Schlagzeuger, der hat dann Percussion gespielt. Und da habe ich Julia kennengelernt.
Mhm.
Ne? Und wie das halt so ist, man lernt sich kennen, mit den einen macht man was dann,
ja.
mit den anderen nicht.
Hm.
Das hat aber nichts damit zu tun, weil der eine besser ist oder schlechter
ja.
ist. Man es verläuft sich oft.
Ja, es muss ja auch sein,
genau.
zwischenmenschlich.
Und als ich mit Julia gespielt habe, dachte ich schon, wow, das gefällt mir, weißt du?
Mhm.
Klassik, da hatte ich sofort, ich habe ja immer die Idee, Gypsy meets Klassik, Gypsy meets Marokko. Ich habe ja immer diese Geschichten. Ja. Gypsy meets India, nenne ich das. Das sind so Projekte von mir. Dann habe ich gesagt, was hältst du davon? Gypsy meets Klassik. Siehst du? Julia ist sehr bescheiden. Ja, können wir gerne machen. Mit ihrem Akzent. Weißt du? Ja. Hab gesagt, ja, Julia, lass uns mal was probieren. Und dann sind wir aber auch so auseinandergelaufen und 2016 oder 2017 haben wir uns wieder gesehen. Mhm. Und dann hatte ich die Idee, okay, was sollen wir spielen? Und dann haben wir dann Stücke ausgesucht, Piazzolla, natürlich Astor Piazzolla, wo sie auch singt, russische Romanzen, die ich auch sehr mag. Mhm. Das kommt sehr an unsere Musik ran, diese russische Romanzen, wo ich dann Gitarre spiele wie Balalaika. So. Ja, ich bin dann die russische Balalaika. Ne? Ja, und dann habe ich das sehr viel komponiert für das Duo. Mhm. Und so haben wir dann 2017 die erste CD aufgenommen zusammen. Also ich hatte gerade eine Solo-CD aufgenommen und hatte dann die Idee, dass sie dann noch ein paar Stücke mitspielt.
Ja.
Und sie kam dann 4, 5, 6 Stücke zu der CD. Und dann haben wir 2017 unser erstes Konzert gespielt in Wiesbaden. Und so ging die Geschichte. Schön. Mittlerweile haben wir 3 CDs.
Genau, und die letzte war die letzte die live? Ja, 25?
Genau.
Nee, 25 oder 20 oder sowas.
Die letzte live? Ich glaub 20. Nee, die war, glaube ich, 23.
23?
Ja. Live also, at Nidex?
Ja, ja.
Live at Nidex Nummer 4. Ich habe ja 4 CDs bei der Andrea Neidecke im Wohnzimmer aufgenommen.
Krass.
Das war die Nummer 3 war mit Daniel und Julia.
Ah, die habe ich mir angehört.
Ja, auch schön.
Also, kannst du noch absehen, wie viele Konzerte du so in deinem Leben gegeben hast? Noch dreistellig?
Schwierig zu sagen. Also ich schätze mal einfach zwischen 5.000 und 10.000. 10.000.
Wahnsinn.
Aber das hat nichts zu sagen, gar nichts. Mhm. Weil wenn ich spiele jetzt übermorgen mit Daniel, da bin ich genauso nervös wie vor 40 Jahren. Vor
50 Jahren. Bist du noch nervös?
Ich habe immer die gleiche Nervosität.
Nee.
Das hört auch nie auf.
Krass.
Und da bin ich auch so stolz drauf, deswegen werde ich nicht arrogant.
Ist ja witzig, das ist ja Wahnsinn.
Weißt du? Ich sehe das so und deswegen werde ich nie arrogant.
Ja, ja, klar.
Und du wirst dann immer bodenständig bleiben, weil du weißt, du kannst reden und Sprüche abdrücken,
ja, aber dann
so viel du willst, weil da kackst du dir an die Hose auf Deutsch. Sorry.
Sehr schön.
Sprechen wir sowas von meiner Mutter niemals.
Aber ich hoffe, du bist gleich nicht nervös, weil
genau.
wir freuen uns, dass du gleich noch so 1, 2 Stücke
das,
vielleicht
performen möchtest. Das mache ich gerne. Ja. Ich habe da auch die gleiche Nervosität wie immer.
Ich habe noch eine Frage, bevor wir zu den Songs kommen. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel mit Daniel Stelter spielst, ne?
Ja.
Ich meine, das ist ja abgefahren, so musikalisch. Probt ihr das wirklich vorher alles dezidiert oder ist es so, dass man ein Thema hat und man improvisiert unheimlich viel?
Wir haben immer ein Thema.
Stücke
von Daniel, Stücke von mir haben immer schöne Themen und dann passiert irgendwas, was du nicht beschreiben kannst.
Ja.
Ne? Also das ist mit Daniel, habe ich auch... ist einmalig mit Daniel Stelter.
Okay.
Also ich glaube, wir frühstücken das Gleiche morgens.
Okay.
Und wir haben viele Stücke, die verwandt sind, die wir komponieren und so.
Ja,
ne?
Ja.
Daniel Stelter ist für mich Deutschlands bester Gitarrist.
Ich finde, er ist zumindest für sehr mich, vielseitig irgendwie, oder? Er macht viele Sachen.
Ich sage immer, der kann alles. Daniel kann alles. Das ist unglaublich.
Weil der spielt ja auch E-Gitarre und so dann? Also der kann ja im Blues genauso.
Spielt auch unheimlich gut Mandolinen und so. Ne?
Ja?
Ja, ja.
Abgefahren.
Und dann spielen wir ein Stück von ihm, das heißt Seesaw. Und dann erzählt er immer die Geschichte, er spielt ja auch mit Ringsquandl und so. Ne?
Mhm.
Auch eine berühmte Band aus München.
Ah, okay.
Kennst du nicht?
Nee.
Sehr berühmte Band. Und dann stand dann in einer großen Zeitung, erzählte er immer, dann sagte der Journalist, und dann spielte er auch noch Harfe.
Nee,
er meint aber eigentlich eine Mandoline.
Ach so.
Daniel Stelter, und dann spielte er auch noch Harfe. Was ist so eine kleine?
Ja, die kleine Harfe, ne? Ja.
Und dann spielte er auch noch Harfe. Daniel erzählt die Geschichte immer.
Schön.
Daniel ist sehr bescheiden.
Okay.
Weißt du, ich sag dann manchmal, wenn ich mit ihm spiele, auch in Ingelheim und so, sage ich, Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr hier habt?
Ne?
Der ist sehr, sehr bescheiden, ne? Aber er ist unheimlich gut. Er hat mit, ich meine, El Giro hat sich Daniel ausgesucht.
Ernsthaft?
Daniel hat die letzte Tour mit El Giro gespielt.
Wusste ich nicht.
Bevor der gestorben ist.
Lecco mio.
Ja, da sollten noch 1, 2 Touren kommen, ne? Mit dem Hafner, den Schlagzeuger, den berühmten deutschen Wolfgang Hafner, heißt er, oder? Matthias Hafner.
Ich weiß,
Hafner auf jeden Fall.
Ich weiß,
ja. Der hat da gespielt, Daniel und der El Giro hat sich persönlich drei Jazz-Gitarristen. Also
ich meine, der hat mit George Benson gespielt.
Wer?
Also El Giro.
Ja, ja.
Und so.
Mit El Giro.
Wahrscheinlich allen möglichen, aber oder andersrum.
Mit El Giro wollte jeder spielen.
Okay, so rum halt.
So rum, sag ich mal lieber. Ne? Und El Giro hat sich von drei Gitarristen in Deutschland Daniel ausgesucht.
Krass, ey.
Der Typ gefällt mir. Und dann hat Daniel ganz bescheiden neben ihm, neben El Giro gesessen. Gibt's Videos auch von. Da hat der schon auf dem Hocker gesessen, also da war er schon älter und so.
Ja. Ne?
War aber trotzdem noch eine Tour geplant, dann ist er halt verstorben. Wie gesagt, ich spiele so gern mit Daniel.
Und da ist dann wirklich also viele Posier dabei. Ja,
ja, das ist so frei. Wir haben jetzt gerade auch im Trio, also Daniel Stelter Trio vor zwei Wochen, Tommy Baldo, genialer Schlagzeuger, auch ein sehr bekannter Mann und noch ein Bassist. Und das macht so viel Spaß.
Cool.
Weißt du, und darum geht es mir bei Musik. Ich will mit Leuten spielen, mit denen ich Spaß habe.
Und siehst du, das ist ja bei uns genau das gleiche Thema. Wir wollen ja den Menschen, die vor den Lautsprechern sitzen und eure Musik hören, auch die Emotionen weiterbringen. Und dann kommen wir eigentlich jetzt schon zum letzten Punkt. Ich frage immer gerne einen Künstler,
ob ich Boxen sitzt, zu Hause habe.
Genau, ja. Hörst du, es ist ja ein Hi-Fi-Podcast, die Frage muss ich ja stellen. Hast du irgendwas, mit dem du Musik, die auf irgendeiner Konserve ist, tatsächlich auch hören kannst zu Hause? Oder ist es rein nur...
Ich habe alles.
Hast du alles?
Ich habe sogar noch Kassettenspieler. Ich
habe
Kassetten, Platten, CD, das ist alles in meinem Wohnzimmer. Mein Fernseher ist an den Boxen auch angeschlossen.
Ja.
Wie die Boxen jetzt heißen, Marke, kann ich dann noch nicht mal sagen. Da wüsste ich gerade aus dem Kopf nicht.
Ja.
Hab dann unten mein Home-Studio auch mit Boxen und so.
Ja. Ja, schön.
Also ich höre ständig.
Schön. Sehr schön.
Alles. Dass das nie aufhört, das war eigentlich so.
Das hört nie auf. Und ich komponiere beim Hören, ich komponiere beim Fernsehschauen.
Das kenne ich.
Ich habe vorgestern Rambo, Rocky, wurde bei irgendeinem Sender, haben die alle Rocky-Filme gezeigt.
Ja.
Und dann gab es eine ruhige Szene, wo dann irgendwie schöne, traurige Musik war. Und die Musik habe ich sofort verarbeitet für einen neuen Song.
Ach gut.
Ne? Da stand er da mit seinem Hut und irgendwie... und hat dann über Adrian nachgedacht.
Ja. Adrian, ja.
Und hat er irgendwie einen Apfel reingebissen.
Ja, ja. Die große Szene des
Kindes. Ja, ja, nee. Er hat gerade nicht geboxt, ne? Aber, und hat da in so einen Apfel reingebissen. Da kam diese traurige Musik. Ich fange sowas sofort auf. Ich habe auch immer neben mir, links oder rechts, immer eine Gitarre stehen. Damit ich nicht aufstehen muss.
Direkt verarbeiten.
Ich habe ja 60 Gitarren zu Hause.
Natürlich.
60 Gitarren?
60.
Leck um mir. Das muss ich gleich noch fragen, wenn ich die in der Gitarre sehe. Weil, erzähl kurz weiter und dann ich muss wegen diesem Schallloch, dem komischen.
Ja, ja. Ich muss immer direkt eine greifbar haben, weil es kann ja sein, dass du aufstehst in einen anderen Raum gehst und du vergisst das Thema. Ja.
Toilette oder so, weißt du, dann stehst du da, sitzt du da.
Du vergisst es.
Ja, ja.
Ein paar Sekunden später ist das, was ich gerade gedacht habe. Deswegen muss ich das direkt, ich habe direkt mein Handy auf Aufnahme und nimm das erste, zweite Thema direkt auf.
Genial.
Okay, dann arbeite ich dran.
Ja. Geil.
Sehr schön.
Und deswegen habe ich immer Lautsprecher. Ich habe wahrscheinlich nicht die besten. Ja,
wir können ja daran arbeiten.
Ist,
ist ja gar nicht schlimm. Wieso dieses komische Schallloch zum Abschluss? Also du hast wahrscheinlich ja dabei... Also, ne,
das ist ja mein eigenes Modell.
Ach so.
Die zwei Gitarren, die ich dabei habe, sind meine Signature-Models.
Ah, von wem werden die gemacht?
Cremona, Bulgarien.
Okay.
Wollt ihr die Geschichte noch hören? Habt ihr nicht Zeit? Ne, haben wir keine Zeit mehr zu hören. Lange Geschichte. Auf jeden Fall hat Cremona mich angesprochen und wollte Gitarrenmodelle für mich bauen.
Ja.
2000, lass mich überlegen, 12 oder so haben die mich angesprochen. Ich hatte aber schon einen Deal mit einer amerikanischen Firma.
Okay.
Die hatten schon Gitarren für mich gebaut. Aber ich hatte keinen Vertrag. Und dann habe ich denen gesagt, okay, ich brauche eine Gitarre mit 14 Bünde, weil die Klassik-Gitarre hat normalerweise nur 12. Meine vorige hatte auch nur 12. Und die 14-bündige ist wie die Django-Gitarre. Und da kannst du halt oben mehr machen.
Wie so Django-Gitarre?
Wie so eine ist?
Ja, wieso kommt dieser Begriff? Ist das von ihm geprägt? Oder wieso?
Der Django hat eine Selma-Gitarre gebaut. Selma hat vier Django-Gitarren gebaut.
Ach so.
Und die hat halt diese 14 Bünde und schmäleren Hals. Und das wollte ich mit der Gitarre auch haben.
Ah.
Und das Schallloch ist von mir entworfen. Ich habe gesagt, ich will ein Schalloch haben, was beide Schalllöcher zeigt von Django. Einmal ein D Schalloch, ja, und einmal ein O wie ein Ei. Also,
dieses, ja, kleine, was da kommt.
Genau. Ja, ja. Und das Schalloch, was ich habe, ist so die Form von beiden.
Ah, witzig.
Und dann habe ich jetzt eine mit 14 Bünde und die andere mit 12 Bünde.
Und die könnt ihr euch gleich, wenn ihr bei YouTube schaut, angucken. Ansonsten hört ihr die nur. So, zum Ende.
Zum Ende. Wir haben immer die gelebte Tradition, dass wir am Ende eines Podcasts jeder einen Song nennen. Und der Gast darf dann immer anfangen. Also irgendwas, was dich mit der Musik verbindet, ob es deiner ist, ob es irgendwas anderes ist.
Also mein absoluter Song, da kommt nichts drüber, ist Concerto de Aranjuez. Das ist von Rodriguez, kennt man von der Klassikmusik mit Orchester. Das ist ein ganz berühmtes Thema. Das ist mein absolutes Musikstück.
Okay.
Das kommt in die Playlist.
Das kommt natürlich in die Playlist, in die Shownotes.
Ich habe mir eins von dir ausgesucht.
Obwohl, es, das gibt es auch auf der CD mit Julia.
Ja?
Ja, wo Julia das singt, das Thema.
Ich finde, sie hat eine mega Stimme.
Nee, musst du mal hören, dieses Concerto de Aranjuez.
Okay.
Das singt die Julia in Französisch.
Du musst mir das gleich aufschreiben. Mhm. Ich habe eben Julia dabei, also Julia Lonskaja. Mhm. Lulu Reinhardt, Gypsy Meets Classic, Live at Night X Nummer 4. Mhm. Und davon The Last Cousin fand ich cool. Da singt sie nicht, aber ich fand den Song einfach gut. Ich glaube, die 6 oder so. Aber auf jeden Fall fand ich den gut.
Habe ich noch nie live gespielt. Das war der letzte Cousin von meinem Vater, der gestorben ist.
Okay.
Vor 2 Jahren oder so. Okay. Oder 3 Jahren. Das war der einzige Cousin, der noch gelebt hat und der ist gestorben. Deswegen The Last Cousin.
So, okay. Schön, ja. Ich habe Rebecca Pidgeon mitgebracht mit Grandmother. Jazzige Variante, schöne Frauenstimme, kann man super runterhören.
Gut, Leute, dann wünschen wir euch viel Spaß.
Viel Spaß, macht's gut, bis
mit
bald.
Den Songs. Und Lulu, vielen Dank für dein Dasein.
Die Gerne Bühne gehört dir.
Ciao,
danke
ciao.
Fürs Kommen. Tschüss.
Danke. Thank you.